Also, um diese Haltung zu bilden, haben wir sehr viel Kontakt gehabt. Also mit unseren Kollegen von der UEFA, klar, es gibt hier eine Arbeitsgruppe für Menschenrechte und Nachhaltigkeit mit Organisationen wie Amnesty International. Wir haben einen Austausch mit dieser Organisation. Die haben das nicht zugestimmt, aber wir austauschen mit dieser Organisation, mit der EDA. Also wir haben auch einen offiziellen Kontakt gehabt mit der EDA. Wir haben auch einen Kontakt gehabt mit einer Gruppe von Rechtsanwälten, sehr spezialisiert sind auf die Menschenrechte, in dem Fall von Saudi-Arabien. Wir haben noch, das ist wichtig zu betonen, direkt Kontakt mit unseren Kollegen von den Saudi-Arabien Fußballföderation. Wir haben einen klaren Austausch gehabt mit diesen Partner. Und dann große Diskussion im Zentralvorstand. Wir sind 9 Mitglieder bis zu einer definitiven Entscheidung, dass Sie kennen.
Ja, da haben wir ihn gehört, der Dominic Blanc, SFV-Präsident, der begründet, dass auch der SFV für Saudi-Arabien gestimmt hat. Und wo wir es so aufnehmen, ist es noch nicht ganz durch, aber ich glaube, es ist in Stein gemeißelt. 2034 können wir die WM in Saudi-Arabien verfolgen.
Juhui! Der Lieblingspodcast von Gianni Infantino ist zurück, würde ich sagen.
Ich würde es auch sagen, ja, so heissen wir immer noch auf Instagram.
Ja, genau, das ist eigentlich unser Werbeslogan.
Sehr gut, ja.
Ey, gut, nach dem Intro ist, glaube ich, sogar die Verwirrung verwirrt.
Ja, es ist, glaube ich, schwierig, so in Worte zu fassen, offenbar. Also, muss ich sagen, Dominic Blanc, ich meine, er kann immer noch besser Deutsch als wir zu Französisch können, von dort her. Aber ja, es ist nicht ganz nachvollziehbar, wieso man jetzt als SFV sagt, hey, ja, voll, machen wir.
Ja, ich glaube, also, eben jetzt das allein auf die Sprachbarriere zu schieben, wäre ein bisschen einfach, oder? Also, ich glaube, dass, da reden sich beim Thema Saudi-Arabien gewisse Leute einfach um Kopf und Kragen.
Ist sicher so. Muss sagen, ich habe es aber in den Print-Interviews, also der CA Media Zeitungen und am Blick jeweils noch längere Interviews gegeben. Dort hat es mir. Also, ist nicht so, dass ich würde sagen, ah ja, voll, ich würde auch so entscheiden, wenn ich an dieser Stelle wäre, aber zumindest hat sie sich ein bisschen eingeordnet. Jetzt hier bei dem Take, der aus einem SRF-Radio-Interview stammt, ich glaube, da wird es nicht so klar, genau, warum, also, dass man zu diesem Entscheid kommt.
Hey, ich glaube, bevor wir in das Thema reingehen, wo die ganze Folge heute wird füllen, eine kleine Vorinfo auf jeden Fall für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mit diesem Thema jetzt nichts anfangen könnt, wird es jetzt schwierig, aber wir haben uns ja von Anfang an auf die Fahne geschrieben, dass wir da auch gerade nach der WM in Katar drauf schauen und die Themen auch angehen wollen. Ist eigentlich spannend, oder? Jetzt zeitgleich, wir nehmen auf, es ist Mittwoch am Viertel ab 4 Uhr. Es läuft wirklich in dem Moment gerade irgendeine FIFA-Konferenz, wo man online auch kann mitverfolgen kann, wo quasi die WM 2030 und die WM 2034 vergeben werden. Es steht aber zum Beispiel auch nirgends, dass es eine Abstimmung gibt oder so, sondern sie werden einfach vergeben, gemäß FIFA.
Ja gut, was willst du noch abstimmen? Also es hat ja auch gar keine Gegenkandidaten, es sind ja einfach die Kandidaten sind ja schon fix. Also es ist klar, dass die WM 2030 Spanien, Portugal, Marokko und mit Eröffnungsspiel in Uruguay, Paraguay und Argentinien stattfindet. Und es ist auch klar, dass 2034 die WM in Saudi-Arabien stattfindet. Die Aufstellung zeigt doch, wie absurd das ist, oder? Also warte, die WM 2030 müssen sich 6 grosse Fußballnationen teilen und 4 Jahre später findet sie in einem kleinen Fußballland statt.
Absolut crazy. Absolut crazy. Ja, das ist wirklich alles hat man schön zusammengebüschelt, dass es wie klar war, 2034 ist Saudi-Arabien unumgänglich.
Genau, wir haben alles dafür gemacht.
Wir müssen vielleicht noch schnell erklären, warum. Ich finde, da müssen wir uns heute wirklich Mühe geben, dass wir die Sachen auch immer wieder ein bisschen, weißt, von Grund auf erklären, für jemanden, der jetzt da nicht so im Bild ist. Aber Eben, es ist ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es so, eben, dass auf dem gleichen Kontinent nicht zweimal eine WM hintereinander stattfinden kann. Das ist so, so die Grundregelung. Also, und wenn man jetzt eben anschaut, Spanien, Portugal, Marokko, Uruguay, Paraguay und Argentinien, so, dann hast du relativ vieles abdeckt.
Das ist halt Europa, Südamerika und Afrika hast du das weg.
Ja.
Und du hast eben auch Nordamerika weg, nicht unbedingt, also weil es halt das Ganze in einem Turnus sein soll, du hast 2026 WM in Nordamerika, durch das ist der Kontinent auch weg und dann ist der einzige gross, oder die einzigen zwei Kontinentalverbände, die es dann noch gibt, ist der asiatisch. Und der ist eben der mit dem Kandidat Saudi-Arabien. Und dann gäbe es noch den Kontinentalverband von Ozeanien, wo jetzt also ernsthaft wahrscheinlich am ehesten noch Neuseeland annähernd eine Option gewesen wäre. Vielleicht zusammen mit Australien oder so. Aber Australien ist ja im asiatischen Verband drin und der asiatische Verband hat ganz klar gesagt von Anfang an, dass sie werden Saudi-Arabien unterstützen. Und ich glaube, es hat ursprünglich mal so ein bisschen Versuch gegeben, von Australien die WM auszurichten. Haben ja durchaus gute Erfahrungswerte können machen, die FIFA in Australien, wo die Frauen-WM dort können veranstalten können. Aber das ist eigentlich sehr schnell den Chancen raus gewesen, weil es halt innerhalb des asiatischen Verbands überhaupt kein Lobby für das gegeben hat.
Mhm. Ja.
Und darum muss es jetzt im asiatischen Raum stattfinden. Und da gibt es halt einen Kandidat und das ist Saudi-Arabien.
Ergo kann man sagen, eben wie du gesagt hast, jetzt gerade in dem Moment gibt es, also es gibt für Verbände eigentlich gar keine Chance, zum richtig dagegen stimmen. Also man kann sich der eben, wir rechnen damit, dass es eine Akklamation gibt. Ich musste selber noch mal schnell googeln, um noch mal schnell schauen, was man sich unter dem Begriff vorstellen muss. Ein zustimmender Beifall. Also man kann halt einfach nicht klatschen und so dagegen sein, oder? Aber, also, sind wir jetzt mal ehrlich, also das ist eine Lächerlichkeit gar nicht zu überbieten, oder?
Also das ist ja genau das Gleiche, wo jeweils bei jedem lokalen, regionalen Fußballclub passiert, wenn ein neuer Präsident oder ein neuer Kassier oder so gewählt wird, tut man normalerweise auch klatschen. Vor allem, wenn es nur einen Kandidat gibt. Sonst gibt es vielleicht noch eine Debatte, aber sonst gibt es einfach auch einen Applaus. Und in dem Fall funktioniert es genau gleich. Und es ist ein bisschen absurd.
Ich habe einen schlauen Satz gelesen, wo folgend geht, die FIFA geht Richtung Intransparenz anstatt Transparenz. Die Reformen sind zurückgedreht worden. Man hat ja 2015 hat man ja den grossen Skandal aufgedeckt, wo mehrere Funktionäre festgenommen worden sind. Und im Zuge dessen hat sich ja die FIFA eigentlich ja, hat Besserung versprochen. Es hat Reformen gegeben. Spannend einfach dabei, oder spannend dabei zum Beispiel auch, dass man gesagt hat, es darf keine Doppelvergaben mehr geben, weil man sich ja dann auch absprechen kann. Das ist jetzt zum Beispiel unter dem Gianni Infantino wieder zurückgedreht worden. Und auch gerade, eben, wenn wir jetzt sehen, wie die WM gerade vergeben werden, eben per Akklamation, und ich glaube, die Verbände sind jetzt im Voraus zum Teil gar nicht genau bewusst gewesen, wie man jetzt darüber abstimmt. Also eben, es ist alles brutal intransparent wieder geworden und man ist eigentlich wieder genau am gleichen Punkt wie damals 2015, wo die FIFA ein riesengroßer Scherbenhaufen war.
Auf jeden Fall, ja. Und jetzt, ich glaube, es ist noch nicht so lange her, wo das wirklich bestimmt worden ist, dass die zwei Bewerbungen quasi kombiniert werden. Das ist im Oktober 2023 ist das so entschieden worden. Und zwar in dem Fall, dass es es wird sogar nur applaudiert, aber selbst wenn es jetzt eine normale Abstimmung gegeben hätte, ist es einfach so gewesen, dass es eine Stimme gibt pro Verband, und zwar für das ganze Paket. Also man hätte nicht können sagen, hey, wir finden die WM 2030 finden wir gut, aber die 2034, über die wollen wir nochmal diskutieren. Das ist ja das, was zum Beispiel alle Verbände aus dem europäischen, oder vielleicht nicht alle, aber sicher mal die Verbände so ein bisschen mit dieser One Love binden. Also Deutschland, Schweiz logischerweise, aber auch Schweden, Belgien, Holland, Dänemark, solche Länder, die hätten wahrscheinlich das vielleicht das denen so gemacht, wenn das möglich wäre. Gleichzeitig wollen sie aber natürlich auch die WM in Spanien und Portugal hauptsächlich und nach Marokko. Südamerika ist ja dort nur so ein bisschen am Anfang noch dabei, als Teil von dem Jubiläum, dass es 100 Jahre sind. Aber auch das ist ja irgendwie, ja, das, also ich finde es absolut absurd, das haben wir im Podcast schon mal gesagt, also dass man einfach mal so schnell drei Kontinentalverbände durch das quasi befriedigt, dass man ein paar wenige WM-Spiele bekommt, ich weiß auch nicht genau. Aber auf jeden Fall ist das halt der Fall, eben man kann gar nicht als nationaler Verband jetzt da irgendwie noch gross etwas dagegen sagen. Und insofern finde ich es dann auch Begründungen, wo jetzt gerade zum Beispiel der Dominik Blau abgeht, irgendwo durch ein bisschen nachvollziehbar. Der Dominik Blau hat ja dann gesagt, dass der SFV einen Brief geschrieben hat an FIFA, der auf die missliche Menschenrechtslage hinweist in Saudi-Arabien. Ja, ich sehe das ein kleines Zeichen und es wird sicher nichts bringen.
Ich glaube, oder bevor wir schnell uns die Argumentation vom SFV und vielleicht auch noch vom DFB genauer anschauen, lohnt es sich vielleicht einfach noch schnell ein paar Fakten oder einfach schnell eine Einordnung zu geben, warum Saudi-Arabien jetzt so eine schlechte Idee ist als Austragungsort. Ich habe mir da etwas rausgesucht. Reporter ohne Grenzen tut zum Beispiel das Land in der Rangliste von der Pressefreiheit auf Rang 166 von 180 einstufen. Das ist hinter Somalia, hinter Russland, sehr weit hinter Katar. Es gibt keine Meinungsfreiheit. Frauen haben stark eingeschränkte Rechte. Es gibt unfaire Gerichtsverhandlungen, die gemäss Menschenrechtsorganisationen zu Todesstrafen führen. Dann wird auch noch der Mord an regierungskritischen Journalist Jamal Khashoggi im Jahr 2018, wo immer noch nicht sauber aufgearbeitet worden ist. Sehr vieles deutet dort auf Anordnung von der Regierung Saudi-Arabien darauf hin. Also eben, man hat ganz, ganz viele offene Fragen und man muss wirklich eigentlich feststellen, dass Saudi-Arabien tatsächlich noch der miserabler Gastgeber ist wie Katar. Das muss man, glaube ich, klar so benennen.
Das ist schon eindeutig so. Also es ist nochmal heftiger. Also 166 von 180 in der Rangliste von der Pressefreiheit sagt einiges aus. Ich habe das sogar noch vergessen zu erwähnen, dass natürlich Anführungszeichen Homosexualität auch unter Strafe steht. Und auch, ich glaube, zum Teil dann eben Gerichtsverhandlungen, und wo auch absolut nicht dem entsprechen, wo man quasi bei uns in einer funktionierenden Demokratie sich gewöhnt ist. Ja, also ich glaube, das alles zeigt, wie krass das die Lage ist. Und mit dem Kronprinz Mohammed bin Salman hat man einen Diktator an der Spitze, der überhaupt nicht dafür steht, dass irgendetwas annähernd besser sei als in Katar, sogar schlimmer. Und ich finde es halt schon krass, weil damals, wo dann Katar stattgefunden hat, haben doch sich auch alle deutschen Fußballer, die sind nämlich am meisten gefragt worden, muss man irgendwie ehrlicherweise auch im Rückblick sagen, die haben sich doch immer hinter der Aussage versteckt, à la, hey, man hat doch damals bei der Vergabe schon heranschauen müssen, wir können jetzt auch nicht mehr machen. Und jetzt ist die Vergabe, genau am heutigen Tag, wieder die gleiche Situation wie damals, wo man Katar entschieden hat. Und es gibt Applaus dafür von allen Verband, dass es so stattfindet und es gibt nicht mal eine Abstimmung. Also es ist einfach null besser. Sogar schlimmer.
Und eben, also was dazu kommt, ist, man hat sich ja jetzt gerade eben damals, ich mag mich erinnern an die WM in Katar, wo die Diskussionen sind ja dann endlos gewesen, auch unter den Funktionären und unter den Spielern und eben alle haben damals betont hat, ja, man hätte eben damals müssen mehr auf Barrikaden gehen und sich deutlich oder vor der Vergabe quasi lauter äußern. Und de facto ist eigentlich, dass alle Sportfunktionäre jetzt in den letzten paar Wochen eigentlich plus minus sich gar nicht geäußert haben. Auch wirklich absurd, dass zum Beispiel Gianni Infantino gibt gefühlt seit einem Jahr keine Pressekonferenz mehr. Also es wird eigentlich, das Thema ist eigentlich totgeschwiegen worden in den letzten paar Monaten. Jetzt zuletzt sind einzelne Spieler wieder ein bisschen befragt worden. In Deutschland habe ich diese Diskussion ein bisschen beobachtet. Wo dann eben, glaube in der vorletzten Folge oder so, habe ich ja mit dem Benny Netz schon darüber geschwätzt. Lothar Matthäus, der sich da völlig, völlig darüber genervt hat, dass jetzt schon wieder die moralische Debatte losgeht und so. Also wirklich, wir sollen sich jetzt gefälligst auf Sportliche konzentrieren und so. Also, ja, also wenn es dann Stimmen gibt, zuletzt dann wirklich nur so lächerliche à la Lothar Matthäus. Und sonst ist eigentlich eigentlich nichts passiert in den letzten paar Wochen. Jetzt kommen so die paar ersten kritischen Interviews. Ja, aber eigentlich wird alles wieder schön geredet und wir sind wieder genau am gleichen Punkt wie bei der WM in Katar.
Ich glaube, es ist sogar einfach eins schlimmer, weil ich glaube, damals bei Katar, mag ich mich noch erinnern, ist der Aufschrei doch schon recht gross gewesen und die Überraschung ist recht gross gewesen, auch innerhalb zum Beispiel vom Fußball, also was jetzt irgendwie zum Beispiel auch noch schon Medien und so weiter angeht. Und inzwischen ist es eigentlich eher so, hey, look, System, Fußball funktioniert so, es gibt einfach immer mehr Geld, die Blase geht immer, also es wird immer krasser und ich meine, man muss auch ganz klar sagen, es ist im Endeffekt ist ja alles ein Doppelmoral, das haben wir im Podcast auch schon mehrmals diskutiert. Ich meine, wir können dann sagen, hey, wir schauen Champions League nicht mehr, da sind Clubs dabei, wo genau auch von Saudi-Arabien oder von Katar oder von sonst irgendwo gesponsert sind, wo jetzt nicht unbedingt die ganz grossen Menschenrechte sind. Wir alle haben irgendwie ein Bankkärtchen und irgendetwas von einer Firma, zum Teil einer Schweizer Firma, zum Beispiel auch der Hauptsponsor vom Schweizerischen Fußballverband UBS, wo unter anderem auch in Saudi-Arabien Geschäft macht. Und bei all diesen Themen tut man das auch nicht immer aufwiegeln. Ich habe mir das bis jetzt auch ehrlich gesagt noch gar nicht überlegt, dass ich ein UBS-Konto habe und das vielleicht, vielleicht auch könntest du in der Frage, jetzt gerade, was so Themen angeht. Das zeigt irgendwo durch schon, dass wir immer in einer Doppelmoral sind. Die Frage ist halt einfach, wie gehen wir damit um und wo setzen wir tatsächlich Grenzen, oder? Und wenn wir jetzt in diesem Fall ein so offensichtliches Sportswashing einfach sagt, ja easy, das ist jetzt halt einfach so, dann ist halt einfach die Frage, okay, wo ist denn die Grenze? Gehen wir das nächste Mal auf Nordkorea? Ja. Oder also wo ist denn dort die Grenze? Ja, wieso? Ja. Wieso sollte denn die Grenze? Also es kann einfach immer schlimmer werden, oder? Mhm. Und das ist einfach das, was irgendwie beängstigend ist, finde ich.
Ja, und also eben, man muss sich jetzt wirklich anfangen fragen, also wenn man sich jetzt das sogar anfängt schönreden, was gerade punkto Menschenrechte in Saudi-Arabien angeht. Ja, eben, wir sind auf Platz 166 von 180. Also, es ist wirklich viel mehr Spielraum gegen Abend. Ist eigentlich gar nicht mehr. Und,
was ist eben so 180? Ist wahrscheinlich Nordkorea.
Oder? Ich habe nicht nachgeschaut. Oder? Aber eben, also ich habe es vorher gesagt, sogar Russland ist vor Saudi-Arabien.
Und Katar auch deutlich.
Ja, ja. Also, die FIFA hat ja im Zuge auch von dieser Reform, oder? Also da, wir gehen nachher noch mal schnell auf den Herrn Blanc darauf ein, auf seine Argumentation, aber FIFA schreibt sich ja auf die Fahne, dass man relativ, in den letzten paar Jahren relativ viel auch die Menschenrechtsdebatten einflüssen lassen in den ganzen Prozess. Und es wird dann immer wieder gesagt, ja, ey, aber schaut, früher war FIFA noch viel schlimmer gewesen. So in den letzten 10 Jahren haben wir immerhin das Thema angefangen mit einbeziehen und Bewerber müssen das einschätzen lassen, wie so die Menschenrechtslage stehen und FIFA prüft das auch. Ja, ist ja alles schön und gut, aber wir sind auf 166 von 180. Also, das ist, für was wird es überhaupt geprüft? Also, wenn ihr eh auf alles pfeift, dann hört auf prüfen, oder? Also, das ist völlig absurd. Und ich wollte noch einen Aspekt dazu einbringen. Ich habe mir da wieder eine Passage rausgesucht. Und zwar, 11 Stadien und zehntausende Hotelzimmer sollen neu gebaut werden. 4 Stadien werden modernisiert. Viele Arbeiter aus dem Ausland werden dafür gebraucht. Und in diesem Punkt müssen wir dringend unsere Lehren aus Katar ziehen, sagt Andrea Florenz. Sie ist von der Sport and Rights Alliance. Weiter sagt sie, die Welt hat damals gesehen, dass die Stadien auf dem Tod von Gastarbeitern gebaut wurden. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich das in Saudi-Arabien wiederholt. Es gibt bereits jetzt Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit den Rechten von Gastarbeitern in Saudi-Arabien. Also klar, da sind wir wieder beim Thema Menschenrecht, aber wir sind auch wieder beim ökologischen Aspekt. Es werden wieder irgendwelche Klötze aus dem Boden rausgerammt. Klötze im Boden gebaut, so würde ich sagen. Ökologisch katastrophaler Fußabdruck. Der Fußball pfeift wieder mal auf seine Vorreiterrolle, die er da eigentlich müsste haben oder einnehmen.
Und das erinnert ja einfach mega stark wieder an Katar, oder? Wo man das genau auch schon mal erlebt hat. Und ich finde es so spannend, wir haben jetzt bei der CA Media Zeitung einen Artikel gehabt, von der Soraya Segesser, Shoutout an dieser Stelle. Sie war in Katar, sie war eigentlich tätig gewesen, wegen Formel 1, um über das zu berichten. Ist dann aber schauen, ob die Fußballstadien noch stehen. Wo ja zum Teil, also eins davon, das mit 4 drei Zahlen, vier Zahlen, 974 oder irgend so etwas, ist doch aus diesen Schiffscontainern gewesen, wo wir gesagt haben, hey, es ist das erste mobile Stadion der Welt und das können wir dann dort aufstellen, wo man es braucht. Wo steht es? Immer am gleichen Ort, wo es damals hingestellt worden ist. Und es ist seitdem nie mehr gebraucht worden. Also das, und alle anderen Stadien übrigens auch, ein paar wenige von denen werden ab und zu mal gebraucht, für irgendwelche Modeschauen und ab und zu mal für ein Fußballspiel, wo aber einfach dann nur irgendwie eine Auslastung von 0,5% ist oder irgend so etwas. Also völlig absurd, oder, was man dort damals hergestellt hat. Und das gleiche Learning hat man ja damals schon in Südafrika gehabt. Dort hat es auch Stadien, die nicht mega gebraucht worden sind. Und das noch, dort ist noch viel, viel weniger krass gewesen, natürlich, wie es jetzt ist. Und dass man einfach dann das jetzt voll wieder macht, finde ich schon absurd. Und ich finde es irgendwie auch spannend, weil ich bin heute Morgen noch in einer Medienkonferenz gewesen, also einfach online zugeschaltet, wo es darum ging, um Time EM 2025, wo in der Schweiz ist, im Frauenfußball. Und dort ist eines der grossen Punkte, wo sie sagen, Nachhaltigkeit. Und die EM ist ja super nachhaltig, weil die Schade stehen da alle schon. In zwei Stadien tut man halt kurz eine Naturrasen drüber, weil ja, Kunstrasen ist nicht das, was du eben willst in einer Endrunde, was das Sinn macht. Und abgesehen von dem braucht es eigentlich also stadionmässig und zu wenig. Zudem könnten noch zahlt vom Schweizer Staat alle, die ein Matchticket haben, können gratis Zug fahren am Matchtag und so weiter und so fort. Also mega nachhaltig. Und das müsste ja eigentlich genau auch der Weg sein für eine Weltmeisterschaft, für eine EM der Männer. Also das müsste doch genau gleich sein. Aber stattdessen macht man jetzt einfach, ja, uns ist scheißegal, sondern wir machen jetzt einfach, wir stellen wieder irgendwelche Klötze ein, wo kein Mensch braucht, wo keiner darauf gewartet hat. Und ja, hey, es ist jetzt halt einfach so. Und ich mag mich immer noch mega gut daran erinnern, was damals die Diskussion war, oder wo die Abstimmung war, damals, wo Katar gewählt worden ist. Das war schon gegen die USA gewesen. Und gleichzeitig ist auch noch damals noch die WM vergeben worden, zu Russland, als Konkurrenz zu England. Und ich meine, ein Land wie England, solche Orte sind dort, wo ein WM auch stattfinden müsste. Und nicht an einem Ort, wo kein Mensch wirklich auch die Infrastruktur nachher überhaupt brauchen kann, dann ist sie ja nicht nachhaltig.
Der Punkt ist ja, oder, also, da muss ich ja nicht dir erklären, aber eben, Fakt ist ja schon, die Idee, dass man die WM um die Welt herumtreibt und so, und dass auf jedem Kontinent der WM stattfindet, das ist ja, also, man wird wahrscheinlich nicht darum herumkommen, dass du manchmal auch an Orte her musst gehen, wo nicht alle Bedingungen so perfekt sind. Fakt ist halt einfach, dass eben jetzt zum Beispiel ein Katar oder ein Saudi-Arabien, das sind ja Regime, die über so viel Geld verfügen, dass denen völlig scheißegal kann sein, was nachher mit diesen Stadien passiert. Die können vor sich her verrotten, das ist kein Problem. Geld ist nicht das Problem von denen, oder? Und darum ist das einfach ein Anzeichen, dass es oder respektive, das sind einfach entsprechend Orte, wo man definitiv nicht hergehen sollte, weil es eigentlich von Anfang an klar war, sobald das Scheinwerferlicht nicht mehr auf sie gerichtet ist, dann ist eh der Pfeifete auf all das, was sie jetzt vorher als ein bisschen beschönigend dargestellt haben oder so. Also, ja.
Ja, und irgendwo durch, also du hast völlig recht, oder? Ich meine, das Ziel von dieser WM ist, dass die um die Welt reiht wird und so weiter und so fort. Es ist halt einfach das Verhältnis, finde ich jetzt in diesem Fall so krass. Dass man eben dann irgendwie Europa, Afrika und Südamerika, wo drei sehr wichtige Kontinente sind, wahrscheinlich die drei wichtigsten, wenn es um Fußball geht, die kurz zusammen abspeist mit einer WM, dass man nachher wieder Platz frei hat, dass man schon wieder in den arabischen Raum kann, wo man ja eigentlich erst gerade war. Und wenn man jetzt irgendwie so ganz normal würde handeln, ja, sehr gerne dürfen wir auch in den arabischen Raum. Und vielleicht kann Saudi-Arabien sogar könnte sogar dort sein. Vielleicht eins von zwei oder drei Ländern könnte man darüber diskutieren. Fände ich jetzt weniger krass, oder? Ich meine, wenn man zum Beispiel jetzt diskutiert, eben Fußballland oder nicht, das, ich meine, Saudi-Arabien ist eher ein Fußballland als Katar, das ist auch klar. Aber einfach, dass man irgendwie das so sich einfach macht, eben auch mit dieser Jubiläums-Weltmeisterschaft, wo man noch kurz kurz auf Paraguay, Uruguay und Argentinien geht. Wieso macht man nicht in diesen drei Ländern einfach eine richtige WM, oder? Anstatt zu Halbwatzungszeug, um noch das zu können fragen. Das ist ganz einfach, weil dort dann ist nicht so viel Geld rum, um einfach da eine, ich weiß nicht, ob die Leute bestochen werden, aber zumindest um das können anstellen, was die FIFA erwartet. Und irgendwo durch ist es ja absurd. Man müsste jetzt einfach eigentlich in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, müsste doch den Leuten auch klar sein, dass es vielleicht irgendwann auch mal länger mit immer noch grösser und noch mehr und noch mehr und noch mehr, sondern vielleicht halt einfach nachhaltiger, sinnvoller, cleverer. Und das sind wir irgendwie auch dann bei den anderen Grossanlässen, die es gibt, einfach so am Rand erwähnt. Olympische Spiele ist ja auch immer wieder eine Debatte, die auch immer grösser werden und so weiter und so fort. Und da gibt es ja die Überlegung von den Olympischen Winterspielen in der Schweiz. Und dort ist zum Beispiel auch die Idee, dass es im ganzen Land ist, weil es über das ganze Land verteilt, überall quasi die Infrastruktur hat, die man braucht. Und das ist ja genau der Weg. Und wenn man das machen würde, dann ist das absolut sinnvoll. Und genau gleich ist es halt beim Fußball auch. Und ich check nicht, wieso man nicht in die Länder geht, wo die Infrastruktur rum ist. Und die gibt es auch im arabischen Raum. Die gibt es überall auf der Welt. Und natürlich check ich auch, dass die FIFA sagt, hey, sie wollen neue Leute oder neue Märkte erobern und so. Alles gut und recht, aber sie sind ja jetzt gerade schon wieder im Gleichen. Also das ist ja keine Argumentation.
Ja, was mir eigentlich aufgefallen ist schon, die Abhängigkeit oder die Liebesbeziehung zwischen FIFA und Saudi-Arabien, die ist ja... Die ist ja sehr, sehr, sehr innig. Also, das merkt man allein schon jetzt daran, dass der Gianni einfach wirklich 0,0 Spielraum gelassen hat, dass die FIFA irgendwie nicht zu Saudi-Arabien gehen könnte. Also, es ist wirklich eigentlich alles, alle Wege sind geebnet worden, dass es wie klar ist, dass man dorthin geht, 2034. Und ich habe mich schon ein bisschen gefragt, also, wieso genau ist die Liebesbeziehung so gross? Und dann stößt man eben relativ schnell auf ein grosses Sponsoring, das ist Aramco. Das ist die staatliche Erdölfördergesellschaft, die die FIFA sponsert. Unter anderem auch bei den nächsten, bereits bei den kommenden Weltmeisterschaften. Und ja, Aramco ist eigentlich ein sehr, sehr grosser Player, wo ja, bei diversen Sportanlässen Finger im Spiel hat oder das Geld, oder Geld zur Verfügung stellt. Und das ist ja eigentlich nichts anderes wie das Mittel von Saudi-Arabien, um Einfluss und Macht in der Welt können sicherzustellen und auch auszuweiten. Man muss dazu sagen, es ist ein riesiges Unternehmen, das auch massiv zum CO2-Ausstoß von der Menschheit dazu beiträgt. Also wirklich auch ein dreckiges Geschäft, wenn man das so betiteln will. Und ja, natürlich auch eben am Schluss Mittel ganz klar zum Sportswashing auszuüben, um auch abzulenken, die Regierung, oder das Ablenkungsmittel für die Regierung, damit eben genau das Land ein bisschen in ein positives Licht gerückt werden, eigentlich all die Verstöße und die ganze Autokratie, wo das Land begeht, eben das Füssetreten von Menschenrechten, das wird dann alles so ein bisschen, das kann man so ein bisschen ins Hintertürli oder ins Hinterkämmerli hinterschieben, dort schaut dann niemand so genau her, schaut da, wir sind grosse Sponsor, wir ermöglichen euch das, wir dann ganz viele Anlässe ausüben. 911 Sportsponsorings gibt es von Saudi-Arabien. Also das ist schon eine krasse Zahl. Also gerade bei Formel 1 oder Golf zum Beispiel.
Genau, aber muss ich auch sagen, also meine, wir diskutieren jetzt so über Fußball und der Aufschrei ist bei Formel 1 oder bei Golf oder bei Tennis und whatever, ist der Aufschrei nie so gross. Das ist ja auch in Katar so, das ist ja dort dann auch sehr häufig, als auch andere Sportveranstaltungen stattfinden. Das ist vielleicht auch ein bisschen los vom Fußball als populärste Sportart. Ich glaube nicht, dass die anderen Sportarten sich da einfach zurücklehnen können und sagen, ja, uns interessiert es nicht, aber im Endeffekt ist es ein bisschen so, dass man dort nicht so gern, nicht so genau hinschaut. Allgemein, also zum Beispiel irgendwie im Velofahren ist eins der grössten Teams, heisst Emirates, also das sagt auch einiges, oder? Und dort schaut man auch nicht so genau an, oder? Also ich glaube, dort ist der Fußball sicher in einer Sonderposition, dass man dort vielleicht noch ein bisschen genauer hinschaut.
Genauer hinschauen wollen auch wir, oder? Also respektive, wir haben jetzt das Intro gehört vom die Begründung vom Dominic Blanc, SFL-Präsident, zu der Ja-Stimme von seinem Verband oder warum es Zustimmung gibt. Er hat ja uns auch noch, also CA Media, ein ausführliches Interview gegeben, wo er so ein bisschen genauer darauf eingegangen ist, warum man jetzt zumindest nicht dagegen ist. Die Interviews momentan sind brutal irgendwie verstrickt, weil eben, es gibt ja gar keine Wahl. Also, wir können nicht Ja oder Nein stimmen. So,
ich glaube, die einzige Ausnahme sind dort, ist in einem norwegischen Verband, wo Verbandspräsident Lisa Klaveness quasi schon bekannt gegeben hat, dass sie nicht wird applaudieren. Eben, es ist in dem Sinn, das ist einfach, wenn sie es nicht würde sagen, würde es auch kein Mensch merken, oder, dass sie nicht applaudiert. Aber sie wird nicht applaudieren. Das ist quasi ein bewusstes Signal, dass man den Ansatz nicht unterstützt. Aber da ist eigentlich Norwegen der einzige Verband, der das macht.
Oder was zumindest angekündigt hat, aber wo man auch davon ausgehen kann, dass sie die Einzigen sind. Ja, definitiv. Also ich bin überrascht gewesen. Zum Beispiel die Dänen haben ja eine coole Rolle oder eine coole Haltung dort auch eingenommen bei Katar, wo sie so einen Massnahmenkatalog vorgestellt haben, wie sie die ganze Geschichte zumindest ein bisschen wollen, kritisch angehen und nicht einfach nur den Kopf necken. Von denen hat man jetzt gar nichts mehr gehört. Also
die unterstützen es auch, das hat man gehört, ja.
Ja, eben. Also habe ich jetzt eher überraschend gefunden, weil die haben wir schon auch noch Rückgrat gehabt haben und eine stabile Haltung bewiesen haben. Schade, jetzt ist es nur noch Norwegen. Ich finde es auf jeden Fall sehr gut, was Norwegen macht und dass sie sich eben auch getrauen, als kleiner Verband jetzt da Gegensteuer zu leisten. Ich hätte mir genau das Gleiche eigentlich auch vom SFV erwartet. Klar, der Herr Blanc hat ja gesagt, der SFV gibt nur gelbes Licht für die WM in Saudi-Arabien. Was auch immer genau das bedeutet oder was auch immer Saudi-Arabien und FIFA jetzt mit dem anfangen. Aber eben, da ein bisschen Rückgrat zeigen und einfach sagen, nein, für uns geht es nicht, wir haben es noch prüfen lassen. Eben, ihr seid auf Platz 166 von 180. Also irgendwo müssen wir Grenzen setzen und die wären jetzt. Und wäre cool, wenn schon die grossen Verbände, wie zum Beispiel der DFB, wenn schon die kein Rückgrat zeigen, dass wenigstens ein paar kleine Gegensteuer leisten. Aber ja, scheinbar hat nur Norwegen und Lisa Klaveness einen genug starken Rücken für so eine Aussage.
Ja, ich glaube, im Endeffekt ist der SFV auch ein bisschen im Clinch, weil man will ja gleichzeitig auch innerhalb von der UEFA wahrscheinlich nicht irgendwie, weiß auch nicht, was für eine Sache. Im Endeffekt ist man dann vielleicht auch mal auf Spanien und Portugal angewiesen. Ich glaube, das Ganze, dass es so gekoppelt ist, macht es für den SFV nicht unbedingt einfacher. Und zudem kommt dann auch noch die Situation dazu, dass eben mega viele Firmen in der Schweiz machen auch Geschäfte dort unten und so weiter und so fort. Und ich glaube, es ist so eine politische Sache, das Ganze. Das spielt schon auch ein bisschen drin. Und eben, ich glaube tatsächlich, dass es eben. Natürlich ist es schön, dass Lise Klaveness da Rückgrat zeigt und sagt, hey, wir klatschen nicht. Im Endeffekt interessiert es niemand und es ändert auch nichts. Was aber schon auch das ganze Konstrukt zeigt, oder? Also, ich glaube, das ist vielleicht das, was wir vielleicht kurz einen Moment diskutieren. Da gibt es nicht zu viel zu diskutieren, aber vielleicht auch erklären. Es sind ja in diesem Fall sind es 211 Nationalverbände und die geben eben schlussendlich mit Applaus, also praktisch 100% Mehrheit. Das ist schlimmer als Wahlen, wenn Putin selber sich zum Wahlsieger ausruft. Oder? Das hat nichts mit irgendeinem demokratischen System zu tun. Es ist überhaupt kein demokratisches System. Und das ist eher das, was man irgendwo wo schlimm ist. Oder? Man hat jetzt so den FIFA-Skandal gehabt. Und es ist null besser geworden. Es ist eigentlich genau noch immer das gleiche System. Und darum kommt so etwas zustande. Und da können wir schon darüber diskutieren, der Blanc hat er selber oder nicht. Fair, es wäre ein kleines Zeichen gewesen, aber am Problem selber hat es nichts geändert und der Blanc hat auch nichts dafür für die Situation. Die Situation ist in der FIFA innen und die Situation hat vor allem ein Herr, der sich auch mal als alles Mögliche bezeichnet hat, Gianni Infantino, der hat das mit kreiert, dass es eben sogar noch mal heftiger geworden ist, dass man Sachen dann eben wieder ins Päckchen genommen hat, dies, das. Und schlussendlich können natürlich die kleinen Verbände können Zeichen setzen, natürlich, aber viel verändern tut es tatsächlich nicht, oder?
Was mich ja noch Wunder genommen hat, ist, du sagst jetzt, ja, eben, das hätte wahrscheinlich nicht viel gebracht, wenn der SFV das Rotlicht gegeben hat. Ich sage doch mal, wahrscheinlich hätte es ein bisschen etwas gebracht, wenn man die Debatte ein bisschen anders geführt hätte in der Schweiz. Oder? Jetzt ist wieder gefühlt genau der gleiche Fragekatalog, wie ihn momentan ein Bernd Neuendorf im DFB muss beantworten, der ebenfalls nach der Pfeife vom Gianni Infantino tanzt. Mich hat es einfach gewundert, wieso getraut sich nur Norwegen, ein bisschen gegen den Strom zu schwimmen. Und ich habe eine gute Textpassage dazu gefunden, die ich schnell vorlesen möchte. Der portugiesische Jurist Miguel Maduro, der früher für einige Monate in der FIFA als Head of Governance die Führungskultur des Verbands überwachte, kritisiert das Vorgehen des Weltverbands. Er sagt, die FIFA wird behaupten, dass die Vergabe eine demokratische Entscheidung im Kongress war. Aber wir wissen, dass in vielen politischen Regimen die Existenz einer Abstimmung nicht bedeutet, dass dieser Moment wirklich demokratisch ist. Es habe viele einstimmige Beschlüsse, aber keine echte Debatte gegeben, betont Maduro. Dass alle mit allem einverstanden sind, sei nicht glaubwürdig. Weiter sagt er, ich kenne keine Demokratie, in der immer einstimmig abgestimmt wird, in der es keinen Machtkampf gibt, in der der Amtsinhaber immer gewinnt, in der niemand anderer Meinung ist, sagt Maduro. Man muss daraus schließen, dass dies nur ein weiterer Beweis dafür ist, in welchem Ausmaß die FIFA ein System absoluter Macht und Kontrolle sowie Abstimmungssyndikate betreibt. Gleichzeitig behauptet sie, sich an demokratische Prinzipien zu halten, die in den Regeln stehen, in der Praxis jedoch nicht gelten. Die Präsidenten der nationalen Fußballverbände wüssten, dass sie loyal sein müssen, sagt Maduro. Sie müssen akzeptieren, was der FIFA-Präsident ihnen sagt, weil sie oder ihr Verband sonst politisch abgestraft werden. Davor fürchten sie sich. So. Ja, eben, ich glaube, ich habe ein bisschen mehr vorgelesen, wie ich hätte müssen, aber so der letzte Satz bringt so ziemlich genau auf den Punkt. Also,
Minuten lesen, so, der letzte Satz war noch gut gewesen.
Nein. Offenbar fürchtet sich da ein paar Fußballverbände davon, dass sie politisch abgestraft werden von der FIFA.
Mhm. Genau, und das geht ja ein bisschen in die Richtung, wo ich jetzt auch angetönt habe. Und zum Beispiel, der SFV ist ja Teil von dieser Menschenrechtsgruppe. Es gibt ja so eine Gruppe, die FIFA gegründet hat, wo sich quasi um Menschenrechte kümmert. Und der SFV ist dort drin. Und es ist natürlich schon so, dass es auch gut ist, dass der SFV dort dabei sein kann. Es kann tatsächlich sein, dass das vielleicht ein anderes wäre. Ich weiss da zu wenig, ob das irgendwie eine Möglichkeit wäre. Aber sie sagen, hey, wenn wir in dieser Gruppe drin sind, können wir wenigstens schauen und können wenigstens auf die Finger schauen. Und das ist auch etwas, was der Blas sagt, oder? Dass Kandidaturdossier jetzt eine Menschenrechtsstrategie drin hat, die es damals nicht gab bei Katar. Also die FIFA hat gelernt. Das ist eines von deinen Argumentationen. Und er sagt auch, so kann man immerhin hinschauen, oder? Und ich glaube, das hat aber schon auch etwas mit dem, aber es ist aber irgendwo durch schon, ja, es zeigt, wie krass das ist, oder? Dass du tatsächlich irgendwie schon fast musst dankbar sein, dass man überhaupt ein bisschen hinschauen kann, wie die Menschenrechtssituation ist. Weil wenn eben Organisationen verfolgst, was die über Saudi-Arabien berichten, ist es gar nicht gut. Und dass man dann halt gleich mit Applaus die WM-Detive gibt, das ist schon krass, oder? Und das ist doch nicht einmal, es hat nicht einmal eine Chance gegeben, dass da irgendein Gegenkandidat wäre, oder? Ich sage jetzt, wenn es Gegenkandidat hat und jetzt Australien ein anständiges Dossier können zusammenstellen oder Australien und Neuseeland zusammen, also das hätten doch alle Europäer jetzt müssen unterstützen. Du kannst ja nicht sagen, dass lieber ein WM-Watch in Saudi-Arabien als in Australien.
Ja gut, eben ausser die, die vielleicht genug Intuit sind und genau wissen, eben wie wichtig zum Beispiel ein Saudi-Arabien jetzt einfach eben mit dem Erdölgeld für die FIFA selber ist. Das habe ich vorher noch ausgelassen. Ich meine jetzt die Club-WM, die kommt. Auch die wird von Aramco durchfinanziert. Das ist übrigens spannend, weil man liest gerade, dass das Own, wo ja rechte finanzielle Probleme hat, die zeigen jetzt die ganze Club-WM. Ich glaube, jedes Spiel kannst du sogar gratis streamen bei das Own. Und
gratis?
Ja. Und scheint's,
bin gespannt, wer es schaut.
Eben, scheint's wird so ein bisschen querfinanziert mit so einem Sponsoring von Aramco. Also es ist wirklich, Saudi-Arabien ist für die FIFA ganz, ganz ein wichtiger Player, weil die einfach so viel Geld drin buttert. Und ja, halt jeder, wo oder eben darum, das erklärt halt einfach allgemein, warum das so hoch im Kurs ist. Und eben, ich glaube, durch das wäre es wahrscheinlich auch schwierig geworden, dass wenn es einen anderen Bewerber gegeben hätte, dass es einen ernsthaften Kampf oder Wettbewerbskampf zwischen diesen Austragungswürden gegeben hätte. Das glaube ich nicht. Da sind die Meinungen schon so gemacht. Und es gibt ja auch noch den FIFA-Rat, wo ja zum Beispiel der Bernd Neuendorf drin hockt. Ich glaube, wir haben auch noch einen O-Ton, den wir nachher schnell von ihm bringen können, wo er erklärt, wieso und warum. Aber eben, also das sind einfach alles. Das ist einfach Gefolgschaft vom Gianni Infantino, der einfach alles abnickt, was der Präsident sagt. Das, wird auch klar, wenn man bei ihm einlässt. Ich glaube, du bist jetzt gerade hier am Aufbereiten. Ich glaube, wir könnten das nochmal schnell hier abspielen.
Wir sind zutiefst davon überzeugt, hätten wir hier mit Nein gestimmt, uns enthalten, würden wir dieses Turnier boykottieren, dass wir uns isoliert hätten, weil es gibt eine überragende Mehrheit für Saudi-Arabien und eine große Zustimmung zu diesem Turnier. Wir wollen aber international im Spiel bleiben und wollen versuchen, unseren Einfluss dahingehend geltend zu machen, dass sich die Situation in Saudi-Arabien, insbesondere dann rund um diese Fußball-Weltmeisterschaft, verbessert.
Ja, das sagt der Bernd Neuendorf, DFB-Präsident und Mitglied vom sogenannten FIFA-Rat. In dem Intro geht es ja eigentlich genauer auf Gründe darauf ein, warum der DFB auch ja dazu stimmt. Und gleichzeitig merkt man natürlich, eben, wie das ganze Projekt komplett schönreden tut. Spannend übrigens dabei, dass der Bernd Neuendorf vor einem Jahr ja bei der Wiederwahl von Gianni Infantino gegen den Gianni Infantino gestimmt hat. Also ihm auch die Unterstützung eigentlich nicht gegeben hat. Und scheinbar im letzten Jahr muss vieles passiert sein. Eben unter anderem ist er jetzt eben auch Mitglied von dem neunköpfigen FIFA-Rat.
Wo einstimmig, glaube ich, dafür ist.
Einstimmig, genau, dafür. Und ich finde das auch spannend, weil wenn man den Bernd Neuendorf in den letzten paar Jahren mitverfolgt hat, der ist jetzt auch noch nicht so lange an der Spitze beim DFB. Ich glaube auch etwa ein Jahr fängt, oder? Also oder ein bisschen länger. Am Anfang wahnsinnig FIFA-kritisch, inzwischen gar nicht mehr. Also, ja, also es ist sehr interessant zu beobachten. Und, ja, aber im Grunde genommen tönt es ja genau gleich wie beim Dominic Blanc. Es ist wahnsinnig viel Blabla. Es ist wahnsinnig viel, ja, wir wollen ja auch verbessern und wir wollen ja ganz genau her schauen, jetzt in den nächsten 10 Jahren. Der Herr Blanc hat ja auch noch Rekurs- und Kontrollinstanzen, Unabhängige, gefordert, die das wirklich ganz genau überprüfen, ob jetzt da die Forderungen oder die Versprechen von Seiten Saudi-Arabien punkto Menschenrecht eingehalten werden.
Ja, die Frage ist einfach auch, was passiert, wenn nicht, oder? Und ich meine, erstens, wenn man es kontrolliert, okay, kontrolliert man es und dann nickt man es ja gleich weiter. Also, es wird ja nicht, es ist wie das bei Katar, wo man behauptet hat, man hat in den Stadien, die werden an anderen Orten aufgestellt. Es geht niemand mehr hinschauen, wo dann die stehen. Oder eben, wenn sind es Journalisten und die Journalistinnen, die das machen, die gehen hinschauen, aber im Endeffekt von der FIFA geht niemand hinschauen und es ist ihnen auch wirklich egal. Und übrigens, inzwischen, während wir hier am Diskutieren sind, ist es offiziell? Hey, wir können applaudieren, würde ich sagen, für Saudi-Arabien.
Akklamation für Saudi-Arabien! Gottlos.
Und natürlich auch die WM 2030 ist auch applaudiert worden. Das ist eigentlich auch.
Denen tue ich herzhafter
applaudieren. Ja, denen mag ich es noch ein bisschen mehr gönnen.
Scheiße, aber jetzt haben wir ja auch bei der Akklamation
mitgemacht. Was passiert jetzt?
Scheiße, wow. Mann.
Ja,
das Wort.
Wir sind.
Wir können das noch nicht so gut, weil wir sind mit dem Akklamationsding noch nicht so warm.
Oh, wie gesagt, ich kenne es von meinem Fußballclub. Dort tut man auch applaudieren, wenn ein neuer Präsident gewählt wird oder so.
Okay. Ich kann noch sagen, dass mit dem ja, wir schauen jetzt genau her und wir können ja, der Fußball kann ja auch Sachen erreichen. Jetzt eben im Bezug auf die Menschenrechte, das Argument, das wird ja auch immer einfach ein bisschen so verwendet, wie es einem gerade passt. Also wenn es dann irgendwie schief geht, oder wenn man dann irgendwie nachweislich kann sagen, du, aber die haben im Fall gar nicht nach euren Spielregeln gespielt, dann heisst es nachher, ja, aber der Fußball, der kann ja nicht alles und wir sind ja keine Welt, wir können ja die Welt jetzt nicht einfach zu einem besseren Ort machen, so, wir sind ja auch nur einfach ein Sportverband und die Argumentation dreht sich dann ziemlich schnell. Ist mir jetzt gerade einfach so bei der WM in Katar zum Beispiel aufgefallen, wo es dann eben auch darum geht, ja, aber eigentlich können wir wir können die Welt jetzt auch nicht einfach zu einem besseren Ort machen und so. Also, das ist halt auch einfach immer huere scheinheiliges Gerede.
Ja, natürlich, und man könnte auch schauen, dass überall auf der Welt oder an gewissen Orten auf der Welt genauer hingeschaut wird mit Menschenrechten, auch als als Fußballverband, wenn man jetzt sagt, hey, das ist unser. Das, da wollen wir eine Acht drauf geben. Oder jetzt gerade als FIFA könnte man das vor allem machen. Das müsste jetzt nicht ein DFB oder ein SFV oder sonst irgendein Nationalverband machen. Aber das könnte man ja auch grundsätzlich, ohne dass man, dass man in das Land muss einen grossen Anlass hinvergeben muss. Also das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Es ist ja nicht so, dass man gewisse Länder nicht kann Sachen fordern oder fördern. Und natürlich geht es in erster Linie um Geld. Was vielleicht auch noch ein anderer Aspekt ist, wo wir gar noch nicht darüber diskutiert haben, jetzt, wenn wir an Katar 2022 zurückschauen, ist es nur, und das muss man wirklich sagen, nur in Europa so, dass man kritisch an die WM zurückschaut. Das muss man schon auch ganz klar so sagen. Also das ist darum auch halt wichtig, weil die ganze Welt ist da involviert.
Also sorry, gemäß Lothar Matthäus ist nur Deutschland kritisch gewesen.
Genau, nur Deutschland ist kritisch gewesen. Ja, das ist halt wieder ein sehr deutscher Blick. Ich habe auch letztens in einem grossen deutschen Podcast gehört, Dubai Schocki sagt nur in Deutschland Trend, habe ich gefunden. Ich habe das Gefühl, das ist in der Schweiz auch so. Aber hey, das ist sehr abgeschweißt vom Thema. Die Deutschen denken häufig, dass sie ganz Europa sind. Aber nein, grundsätzlich ist es sicher so, dass in Europa ist man dem kritisch gegenüber gekommen war. Und sonst aber nicht. Also ich meine, gerade in Südamerika so, in Argentinien, dort schwärmen die Leute davon, dass es die schönste oder die beste WM war, die man je
gehabt hat. Ja, aber sie
so.
Argentinien halt auch gewonnen hat, ist ja klar.
Natürlich, aber ich glaube auch grundsätzlich ist die Rückmeldung, was das angeht, natürlich gut gewesen.
Aber hast du einen Take dazu, wieso das so ist? Weil ich kann mir schon erklären.
Also, go for it.
Ja, nein, aber ich habe jetzt dich zuerst gefragt.
Ja, nein, also ich habe einfach gesagt, das muss man einfach in die ganze Debatte einflüssen lassen. Wir haben sehr, sehr oft einen sehr eurozentrischen Blick. Das hat man ja damals gesehen, wo die Diskussion kam, oh nein, jetzt ist die WM im Winter oder so, wo du eigentlich bist. Also eben nachher ist die Frauen-WM in Neuseeland im europäischen Sommer gewesen. Absoluter Bullshit. Ich bin dort vor Ort gewesen. Also ich wäre viel lieber dort im europäischen Winter gewesen, weil dort hat es nämlich auch klimatisch viel mehr Sinn gemacht, als bei 0 Grad müssen eine Weltmeisterschaft austragen. Aber das kann sicher keine Argumentation sein. Vielleicht ist aber auch das ein Grund, wieso es jetzt gerade zum Beispiel dann in den südamerikanischen Ländern cool angekommen ist, weil für sie ist es dann endlich mal im Sommer gewesen. Ich weiss es nicht, ob das mit reingespielt hat, aber ich glaube, die ganze Organisation, die Distanz ist natürlich nicht gross innerhalb von so einem Land, so einem kleinen Ministaat wie Katar. Die Stadien sind alle mega neu zusammen gewesen. Ist natürlich, was das angeht, viel einfacher als jetzt irgendwie Russland oder so. Und die Organisation ist, was ich bei einem vorher gesehen, was man mitbekommen hat, ist die gut gewesen. Das sind so ein paar Punkte, wo dann sicher, und wenn der Fußball gespielt worden ist, war super gewesen. Also ich weiß nicht, ob es jemals so ein WM-Finale gab, das so aufgegangen ist wie das. Auch rein goalmässig, figurenmässig, mit Mbappé, mit Messi und so weiter und so fort. Es hat extrem viel Ding gehabt in dieser WM. Und ich glaube, das ist eben irgendwo durch etwas. Die WM ist vielen noch sehr, sehr positiv in Erinnerung. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das im ganzen Saudi-Arabien-Prozess dann halt auch reingespielt hat.
Ich wollte einfach noch schnell zu meinem Text zurückkommen, wo ich, weil das Argument, das hat ja der Herr Blanc in seinem Interview auch nochmal hervorgehebt, dass ja offenbar nur bei uns in Europa die Leute mit der Katar-WM ein Problem haben. So, klar, gilt jetzt sicher nicht für jedes Land außerhalb von Europa, aber jetzt gerade wenn wir zum Beispiel Argentinien nehmen, wo ja sehr grosses Fest gehabt hat, in Katar. Ich meine, Argentinien ist wirtschaftlich zu dem Zeitpunkt absolut im Abgrund gewesen. Es sieht auch jetzt nicht viel besser. Ich glaube, die Menschen dort haben gerade ganz, ganz, ganz viele andere Probleme, anstatt da jetzt irgendwie mit dem Finger auf andere zu zeigen und irgendwie moralische Lage in anderen Nationen zu bewerten. Die Milei, ihr Präsident ist eine hochumstrittene Persönlichkeit. Ich glaube, wenn du so mit eigenen Issues quasi konfrontiert bist, dann brauchst du den Sport als Ablenkung und hast keine Lust, um auch noch irgendwie die Moralkühle schwingen, was andere Nationen anbelangt. Und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen. Wir in Europa haben der Luxus, dass wir mehrheitlich funktionierende Demokratien haben, dass es uns gut geht und dass wir dann eben auch können sagen, hey, uns ist es wichtig, dass man gewisse moralische Standards setzt. FIFA hat den Hauptsitz in der Schweiz, also auch da ist es nichts anderes als richtig, dass man sie dann auch mit diesen Ansichten, die wir haben, konfrontieren tut und das dann auch von ihnen erwartet. Es wäre natürlich auch so richtig, wenn sie das jetzt irgendwo außerhalb von Europa haben, aber es macht es einfach noch absurder, oder, dass sie eigentlich im Epizentrum vom Geld, also in der Schweiz, ihre Vereinsbesteuerung ablaufen tut oder ihre Verein in der Schweiz besteuert, so wollte ich sagen. Ja, also das glaube ich, ist einfach, muss man in dieser Ansicht dann schon auch mit einfließen lassen, dass man jetzt gerade das Argentinien nicht mit Deutschland oder Schweiz kann vergleichen.
Nein, aber also ich meine, Argentinien war jetzt eines der Beispiele natürlich, aber ich glaube auch sonst in der Welt ist jetzt der Aufschrei nicht so gewesen, aber kann natürlich auch reinspielen, weil ich glaube gerade die Moral ist, also zum einen ist es in vielen Ländern von der Welt geht es nicht so gut wie bei uns in Westeuropa. Ist auch nicht überraschend, dass übrigens in Europa sind sie auch einfach die westeuropäischen Nationen, die sich aufgeregt haben. Du hast jetzt auch nicht gehört, dass jetzt der Bulgarien sich da extrem darüber genervt hat oder so. Also hat man jetzt irgendwie nicht gross etwas wahrgenommen.
Darum habe ich auch vorher ganz vorsichtig gesagt, funktionierende Demokratien in Europa. So, weil, ja.
Ja, ich glaube es ist natürlich spielt das sicher rein. Ich glaube aber auch grundsätzlich, dass der moralisch, das Moralische bei uns halt an einem anderen Punkt ist, als es vielleicht noch vor 20 Jahren war. Ich glaube, das ist wichtiger geworden in der Gesellschaft in Westeuropa. Ich glaube, da macht man sich mehr Gedanken darüber, man macht sich mehr Gedanken über Nachhaltigkeit und so weiter und so fort. Argentinien ist ja sehr spannend. Anno dazumal, kannst du mir sicher gerade als Historiker aus dem Kopf sagen, wann war die WM in Argentinien? Auf jeden Fall damals, als die WM in Argentinien war, ist
60er Jahre?
Nein, ich meine die 78 oder so.
Okay, 70er Jahre im Fall.
ja, 78, voilà. Ich bin gut. Gut. Nein, aber auf jeden Fall, damals ist es ja genau, also es ist eine Diktatur gewesen damals in Argentinien und es war ja auch Sportswashing gewesen, par excellence. Meinst du, dort hat in Europa jemand reingeschaut?
Ja.
Das hat es in Europa niemand interessiert, dass das Sportswashing pur ist. Mhm. Und es war zwar Argentinien gewesen, ein grosses Fußballland und, aber es war Sportswashing gewesen. Und das hat man aber damals, hat wahrscheinlich auch das Wort Sportswashing noch nicht existiert. Es hat wahrscheinlich aber auch noch nicht in diesem moralischen Kompass so krass existiert, wie er jetzt existiert. Das muss man auch sagen, dass das wahrscheinlich auch viel mit dem zu tun hat, dass das dann nicht auf der ganzen Welt, sondern darum jetzt auch nicht auf der ganzen Welt aufsteigt, weil einfach das, ich glaube, die Themen, das ist vielen Leuten auch weit weg.
Mhm. Das ist, aber jetzt, was du sagst, ja, ist mir auch, ich habe auch schon eine Dokumentation über die, das ist ja Skandal-WM pur gewesen, dort damals. Und ja, rückblickend wahrscheinlich so Sportswashing sein Vater. Auf jeden Fall sehr, sehr, kann man sich gut heutzutage nochmal anschauen. Ich glaube, es ist aber auch richtig, dass man gelernt hat aus der Geschichte. Und vor allem eben, meine, heutzutage ist der Informationsfluss auch an einem ganz anderen Punkt. Oder? Also, und jetzt ist es halt einfach auch Aufgabe von uns Medienschaffenden, dass man eben ein bisschen genauer her schaut, vor allem eben, weil es Verbände nicht machen. Oder FIFA schon gar nicht. Und ich glaube, das ist schon der. Da dürfen wir jetzt schon gespannt sein, was in den nächsten 10 Jahren alles so ein bisschen ans Licht kommt, oder? Bis dann die WM dort durchgeführt wird. Das auch der Robi.
Bevor wir jetzt da irgendwie noch. Ich glaube, jetzt haben wir unsere Takes ein bisschen loswerden können. Mich nimmt es jetzt natürlich auch Wunder. Es ist dann 2034, ich habe jetzt irgendwo gelesen, die WM findet wahrscheinlich im Januar statt. Keine Ahnung, in welchem Monat das denn das stattfindet. Aber dein Arbeitgeber in 10 Jahren wird dich fragen, Nick Dömer, ich weiss nicht, wo denn du das schaffst, ob denn du noch als Sportjournalist schaffst, ob denn du, vielleicht bist du einfach auch nur noch Podcaster und bist selbstständig, kann auch sein. Dann könntest du es selber entscheiden. Aber wenn jetzt dein Arbeitgeber sagt, hey, Nick Dömer, gehst du auf Saudi-Arabien, was würdest du sagen?
Als Turnier selber?
Ja.
Wenn du mich jetzt mit meinen momentanen Emotionen fragen würdest, würde ich sagen, würde ich probieren abzublocken, oder? Also, wenn es ein. Weiss ja nicht, was das Folgen hätte, wenn ich dann nicht würde gehen, oder? Ob ich dann einfach könnte oder so. Nein, aber ich glaube, so wie ich es ja kenne, findet man schnell Leute, die irgendwie eine WM gehen abdecken. Nein, also ich bin ja schon grundsätzlich so, dass so der moralische. Kompass schwingt mir immer auch ein Stückchen mit. Ich habe wirklich auch angefangen, dass man bei gewissen, also bei mir jetzt auch langsam angefangen, dass man bei gewissen Spielen ja, konsumiere ich gar nicht mehr. Also all die Supercup-Geschichten, die dann da in Saudi-Arabien ausgetragen werden, also das ist mir gar nicht... Also klar, weil es dann auch journalistisch völlig irrelevant sind, aber ja, ich vergesse schon. Also jetzt auch die Club-WM. So, ich kann dir aktuell wirklich nicht sagen, ob ich das wird mitverfolgen. Der Spielplan killt mich einfach momentan komplett. Es ist viel, viel zu viel. Es ist moralisch nicht korrekt. Und ich glaube, es wird sich einfach zuspitzen in den nächsten 10 Jahren. Und darum finde ich es jetzt auch schwierig, deine Frage korrekt zu beantworten. Weil ich glaube, in 10 Jahren bist du nochmal an einem Punkt, wo nie davon geträumt hast, dass es überhaupt so schlimm kann werden. Und ich glaube, wir sind in 10 Jahren an dem Punkt, mal abgesehen davon, dass sich auch ganz viele andere Sachen weltpolitisch werden verschärfen bis dahin. Und ja, also ich glaube, die Diskussionen, die werden da massiv nochmal zunehmen und verschärft werden. Und darum, aber ich habe ja die Frage auch um, also, vielleicht willst du, dass ich den Spielball noch schnell zurückwerfen. Also wie würde es bei dir aussehen, würdest du gehen? Es ist mega schwierig, oder?
Also, ja, also ich muss glaube ich ehrlich antworten. Und da sind wir auch wieder ganz klar in dieser Doppelmoral drin. Ich meine, wir haben die WM Katar erlebt. Wir sind beide nicht vor Ort gewesen. Wir sind aber auch beide nicht gefragt worden. Und ich wüsste nicht, ob ich Nein gesagt hätte. Ich war an der WM 2018 in Russland gewesen. Klar bin ich mir dort auch jetzt nicht dem bewusst gewesen, was nachher noch passiert ist in Russland. Ich glaube, das ist sich niemand dort bewusst gewesen. Aber ich habe dort auch nicht an Krim gedacht, als ich gesagt habe, ja, ich gehe die WM. Sondern ich habe einfach gefunden, wow, ein Traum, der in Erfüllung geht, ich gehe die WM. Und ich muss ehrlich sagen, ich wüsste, also es kommt sicher auf die Situation an.
Die Frage aber ist ja auch, was du daraus machst. Also, weißt, wenn sie sagen, hey, geh dort her, aber du kannst machen, was du willst. Also sprich, du musst dort nicht irgendwelche 0815-Match verschreiben oder was halt so Trainer und so sagen oder die Spieler sagen, sondern du darfst dort dann auch wirklich genau her schauen oder dann dort dann eben cool, auch ja, etwas kritisch schreiben. Du musst dann halt auch noch Eier haben, um das dann vor Ort zu machen. Oder Eierstöcke, wie du immer auslegen willst. Ja, nicht alles nur Männer in dieser Sportwelt zum Glück. Aber ja, wenn du das natürlich kannst, ja, also sicher. Ich meine, das ist das Wertvollste, was wir in unserem Job können machen, dass wir eben auf der einen Seite sicher mit Fußballjournalismus unterhalten können, aber sicher auch uns nicht verstecken vor diesen schwierigen Fragen, moralischen Fragen.
Mhm. Ja, es ist ganz eine schwierige Debatte. Gerade für uns zwei, die natürlich im Endeffekt unser Geld auch mit dem Fußball oder mit dem Sport an sich verdienen, oder? Und
es ist einfach eben, also ich glaube, jetzt haben wir viel über Probleme, über Aussagen, über Einschätzungen und über Motivationsgründe geschwätzt. Ich glaube, es ist wie noch nach dem viele Material, die wir unseren Hörerinnen und Hörern geliefert haben, ist so vielleicht wichtig, dass wir am Schluss noch so schnell zu einem Fazit kommen. Weil ich habe jetzt zum Beispiel auch wieder im Vorab mit unseren Usern ein bisschen Austausch gehabt, Zweikampf, Underline Magazin, auf Insta folgen uns alle. und ich wollte dort ein bisschen wollen wissen, was ihr so darüber denkt. Oder? Und es ist schon krass. Also viele haben eine ganz klare Haltung. Und zwar, dass es scheiße ist. Sie finden es daneben vom Schweizerischen Fußballverband. Also es hat genau jemanden gehabt, der wieder so in die Richtung gegangen ist. Ja, geht über die Grenzen vom Fußball darüber aus. Das andere ist politisch. Das soll man nicht irgendwie zu fest oder in die Nähe lassen. Aber sonst habe ich jetzt den Eindruck gehabt, so, wenn ich jetzt so eine erste Einschätzung machen darf, wahnsinnig viel, was scheiße findet, wo gegen die Zustimmung vom SFV sind, wo es schwach findet vom SFV und ich fürchte mich einfach schon wieder vor dem, dass eben dann wieder der einfachste Weg gewählt wird, je näher, dass wir auf die WM hinzukommen, dass es dann einfach wieder heisst, ja, aber dann schau es doch einfach nicht, weil das finde ich, das ist immer zu billig. Auf den Konsument oder auf den Fan zu gehen, ist immer der einfachste Weg. Also natürlich wäre es ein optimales Szenario, wenn es einfach komplett boykottiert würde. Aber dass man den Impact herbringt, global, das schaffen wir gar nicht. Das ist unmöglich, weil für das sind wir einfach an zu unterschiedlichen Punkten als Weltbevölkerung, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja das, was wir vorhin ein bisschen diskutiert haben. Ich meine, das bringt eh nichts. Ich bin heute auch von meinem Arbeitskollegen gefragt worden, ob ich denn Leute kenne, oder ob ich 10 Leute kenne in meinem Umfeld, die Katar nicht geschaut haben. Dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob es genau 10 sind, aber ich kenne mehrere, die es nicht geschaut haben, die eigentlich Fußballfans sind. Und schon nur das finde ich eigentlich krass, oder? Dass die in WM nicht geschaut haben.
Ich kenne von niemanden. Niemand.
Was also, nicht geschaut
hat? Im engen Umfeld. Niemand. Alle haben geschaut.
Ja, im engen Umfeld jetzt auch nicht. Aber ich glaube, wir haben ja tatsächlich auch mal 2 da gehabt. Wir haben damals rund um die Katar WM. Ich hoffe, sie haben dann auch tatsächlich nicht geschaut, wenn sie es so gross angekündigt haben. Ich weiß es jetzt nicht. Aber ich habe dann irgendwie auch gefunden, ja, ich weiss nicht, aber die Frage ist, ist denn das tatsächlich die Frage, die man stellen muss? Sind wir denn die, natürlich im Endeffekt machen sie das Geld durch das, was man schaut, aber das ist ja weltweit so und ich glaube, das ja, ist einfach ein schwieriges Thema.
Es gibt eigentlich nur einen Weg weiterhin und das ist einfach, dass man die Diskussionen führt, dass man Debatten führt, dass man ja, auch am SV irgendwie zu verstehen gibt, dass ganz viele Fußballfans nicht einverstanden sind mit dieser Haltung, die man hat gegenüber dieser WM.
Oder eben dieser Anti-Haltung. Das interessiert das FIFA, das ist eine Frage.
Aber eben, man muss ja im Kleinen anfangen, es geht gar nicht anders. Und innerhalb von der FIFA, das ist halt der Träumer, man könnte jetzt sagen, ja, wenn du unbedingt eine Veränderung herbeisinnst, dann probiere ich ja selber den Funktionärsweg. Das
gell, ist natürlich, vor allem als Schweizer hättest du gute Chancen.
Als Schweizer schon. Nein, aber das ist das Problem. Die FIFA ist ein System geworden, wo ja nur ein Ja-Sager besteht. Wenn du dort mit der Anti-Haltung dran hergehst, wirst du als Funktionär. Oder auch also generell, das merkst du schon. Merken wir ja zum Teil schon bei den Funktionären im kleinen Rahmen, innerhalb von einem nationalen Verband. Also, wenn du dann dort eine Anti-Haltung hast, dann kommst du nicht sehr, sehr weit. Also, das ist halt schon, das gehört dann eben schon auch zur Wahrheit.
Ja, oder du zerbrichst irgendwann dran, weil du halt immer. Also, ich glaube, gerade innerhalb des Schweizerischen Fußballverband glaube ich schon, dass du eine Anti-Haltung kannst haben. Es ist aber halt auch sehr anstrengend.
Ja, aber dann musst du schon eine grosse Popularität haben, dass du dann Aufstiegschancen hast innerhalb von einem
Verband. Ja, aber es ist natürlich jetzt gerade, es ist nicht beim Thema Saudi-Arabien, aber ich habe jetzt gerade an Tatjana Henni gedacht, wo der Frauenfußball innerhalb des SFV viel, viel wichtiger gemacht hat. Aber schlussendlich glaube ich auch wirklich dann aus dem Grund dann irgendwann gesagt hat, hey, ich mag ihn nicht mehr. Und ich wechsle jetzt in die nordamerikanische Profiliga, wo nicht mehr den Leuten sagen muss, hey, Frauenfußball interessiert im Fall auch oder ist auch wichtig und so. Ich glaube, das ist der Kampf, den du durchgehend hast, oder? Wo du dann irgendwann sagst, hey, boah, ob ich mir jetzt das noch keine Ahnung wie viele Jahre immer noch da du bist denn überhaupt mal dort bist, musst du das jahrelang musst du den Kampf führen.
Ja, klar.
Und entweder veränderst du dich dann in diesem System innen, und vielleicht mit der ideologischen Haltung da drin und bist dann aber bis zu der Spitze, bist gar nicht mehr der Mensch, der du am Anfang warst. Oder irgendwann gehst du auf, weil es halt einfach so anstrengend ist. Oder kommst du eben gar nicht dorthin, weil dir irgendwelche Leute Hürden in den Weg legen. Oder? Aber ich glaube, das ist darum ein sehr schwieriger Weg.
Mhm.
Ja.
Nicht, dass man jetzt zu fest abschweift, aber ich glaube, dass es eben zum jetzigen Zeitpunkt sagen, was das richtige Verhalten in 10 Jahren wird, keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich weiterhin informiert, dass man Meinung äußern tut, dass man Debatten sucht. Und ganz ehrlich, das fängt hier in diesem kleinen Podcast-Studio an. Das kann man mit seinen Kollegen machen, das kann man auf grösserer Bühne machen. Man kann sich organisieren. Die 2 Herren, die das gemacht haben, wo wir hier im Podcast gehen, im Vorfeld von Katar, die haben genau so einen Weg zum Beispiel eingeschlagen. Es sind ja ganz viele Wege, wie man sich mit diesen Thematiken kann beschäftigen kann. Und ja, vielleicht noch mal daran einfach auch hoffen oder vielleicht die utopische Hoffnung haben, dass irgendjemand mal eine Lösung für den ganzen Bullshit hat oder irgendwie, ja,
Oder vielleicht hat bei der FIFA wieder mal aufgeräumt werden und vielleicht dort dann
auch... Ja, vielleicht halt auch Druck auf Behörden machen, Druck auf Regierungen machen zum Beispiel. Eben die FIFA ist hier in der Schweiz stationiert. Vielleicht muss man auch wieder mal genauer anschauen, ob das wirklich alles so mit rechten Dingen zu und her geht. Ich wollte jetzt auch keine Korruptionsvorwürfe äußern, aber ja, meine, wenn man so schaut, was da gerade alles für Wege geschaffen werden, wie Gianni Infantino gerade eine Bubble erschafft hat, wo er praktisch unantastbar ist. Also ob denn das alles wirklich so regelkonform ist und so, ich glaube, da könnte man auch mal noch genauer drauf herschauen. Die Frage ist natürlich, haben Regierungen Lust oder haben Behörden Lust auf das? So, das sind dann Fragen, wo wir zwei als Sportjournalist nicht können beantworten, aber vielleicht wäre das noch ein Weg.
Ja, und ich glaube, da kann man auch ein Fragezeichen hinterher tun, weil damals, wo der letzte FIFA-Skandal sozusagen war, waren sie vor allem Anwälte aus den USA. Und die waren natürlich die Typierten, die damals die Wahl nach Katar vergeben wurde. Und in dem Fall hat es ja gar keinen Gegenkandidat gegeben.
Mhm.
Also kann ich auch keine Landmotivation jetzt da irgendwie gross etwas zu unternehmen.
Ja, außerdem vielleicht wir Schweizer, aber du hast ja eigentlich in dem Podcast schon angetönt, die Schweiz selber, die wirtschaftlich, geschäftlich brutal verbandelt ist mit Saudi-Arabien. Ha, da wären wir wieder bei einem Problem, das tatsächlich ein bisschen zu gross ist, um das jetzt hier auch noch zu diskutieren. Geschweige denn, dass wir im Wirtschaftsjournalismus genug Ahnung hätten, um das jetzt auch noch daran anzufügen.
Ich glaube, das ist jetzt der Moment, um einen Punkt zu machen.
Ja,
wir können feststellen, hinter einer Folge, dass Sport eben, ob man es will oder nicht, eben doch immer Politik ist.
Ja, Fußball ist Politik. Ich habe es gewählt noch. Das ist gegeben unser zweiter Werbeslogan. Das wird der Lieblingspodcast von Gianni Infantino.
Hey, liebe Grüße an Gianni, wenn du bis jetzt zugelassen hast. Also natürlich nicht den Gianni Wieler, sondern Gianni Infantino, vielleicht noch mal klarstellen. Darfst du schreiben? Darfst du es gerne DM machen?
Er gibt doch seit New York keine Pressekonferenzen mehr. Also Gianni, wenn du es hörst, komm doch einfach hier ins Zweikampfstudio und wir tun das mal zu dritten noch. Was trinken der Walliser denn gerne Weisswein trinken, oder? Dann tun wir da.
Aber er trinkt sicher keinen Alkohol mehr, jetzt, wenn er so neu im arabischen Raum unterwegs
stimmt.
Ist.
Stimmt.
Aber wir können auch das Fondue da in die Mitte stellen, also das wäre auch noch easy. Weißt du, wie stinkt das da innen? Halleluja.
Die lieben uns nachher. Machen wir vielleicht, wenn da in der Ferien ein bisschen weniger los ist, eine Weihnachtsferien oder so.
Genau.
Also,
so hoffen wir hoffen, nächste Woche ein bisschen eine lockere Folge. Ist jetzt streng für die Ohren.
Ist streng, ja, aber wichtig.
Absolut. Tschüss.
Macht's gut.